ersten Kapitel, Verse 18 bis und mit 25. Ich lese das 17b auch noch. Paulus schreibt: Nur eins bewegt mich. Das Wort vom Kreuz Christi darf nicht entwertet und seiner Kraft beraubt werden. Allerdings für die, die in ihr Verderben rennen, erscheint das Wort vom Kreuz als eine Torheit. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. So steht es geschrieben, Jesaja 29, Vers 14. Zunichte machen will ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter unter euch? Wo sind die großen Forscher dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Schanden werden lassen? Weil die Welt in all ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, Menschen, die ihm glauben, durch eine Botschaft zu retten, die für töricht gilt. Juden verlangen auffallende Wunder. Griechen fragen immer zuerst nach Weisheit. Wir aber verkündigen den gekreuzigten Christus. Und wenn sich auch die Juden daran stoßen und die Heiden es lächerlich finden, für alle, die der Ruf Gottes getroffen hat, ob er nun Jude oder Grieche ist, verkündigen wir Christus als Kraft und Weisheit Gottes zugleich. Ja, was an Gott töricht erscheint, enthält doch mehr Weisheit, als alle Menschen fassen können. Und was bei Gott schwach aussieht, in den Augen der Menschen, ist stärker als alles, was Menschen sind. Darf ich dich bitten, Alex?
Funktioniert's? Hört ihr mich? Alles klar. Danke vielmal. Danke für diesen Empfang. Danke, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Ich bin nicht ganz ein Unbekannter in eurer Mitte. Und es ist jetzt 10 Jahre her. Vor 10 Jahren durfte ich die erste Predigt halten in der Landeskirche und seither habe ich eine Bewilligung, eine Laienpredigerbewilligung und darf in allen Kirchen im Bündnerland auf die Kanzel gehen. Aber predigen tue ich schon seit ich 20 Jahre alt bin. Wir haben sehr einen eindrücklichen Teil vom Gottesdienst schon hinter uns. Es gibt nur einen Gott. Und ich habe dann so gehört, wie der Wind hier an der Türe rüttelt. Und für mich war das fast wie so ein prophetisches Zeichen. Da wird proklamiert, es gibt nur einen Gott. Und da wird an der Tür gerüttelt und versucht einzudringen, aber die Tür ist fest. Man hört den Ton und wird glauben, es gibt nur einen Gott. Und außer diesem Gott gibt es keinen anderen. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist dein Gott, er ist mein Gott, er ist unser Schöpfer. Das haben wir schon erlebt. Und daran wollen wir festhalten und uns nicht nach dem Strom dieser Welt richten, der eben Richtung Buddhas geht. Und vieles andere. Und vieles, vieles andere. Regenbogen. Das andere ist, was mich auch sehr gefreut hat, die Familie Obrecht. Wir? Obrist. Wir haben Obrecht in Klosters. Obrist gibt es auch. Obrist, jawohl, genau, gibt es auch in der Schweiz. Und am 24. Oktober werden wir in der Landeskirche Kloster Sanois einen Missionssonntag halten mit Licht im Osten. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt eine Frau Kummer. Also wir müssen uns um gar nichts kümmern. Sie wird den Gottesdienst leisten. Sie wird uns nachher einen Vortrag halten und wir werden wieder zusammen Mittagessen und die Päckle-Aktion starten. In Klosters, initiiert seinerzeit von meiner Frau Doris, läuft die Päckle-Aktion immer noch und sie geht immer weiter und wir haben jedes Jahr über 200 Päckle, die in den Osten gehen. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt auch mal Gesichter sehe, nicht nur Namen höre. So viel zum Vorspann. Urs hat die Lesung gehabt aus dem 1. Korinther und für die, die letzten Sonntag waren, im Gottesdienst waren, bitte erschreckt nicht. Es kommt nochmals die gleiche Predigt. Nein, der gleiche Bibeltext. Urs hat mich darauf hingewiesen, aber ich habe, bevor Urs mir telefoniert hatte, habe ich schon das Thema gewählt gehabt. Es war mir schon klar, was ich euch heute hier erzählen möchte. Es ist die Geschichte von Abraham. Er ist der Erste, der gerufen wurde, direkt von Gott. Vorher war Noah, er war ein Gerechter. Aber jetzt Abraham, der wird gerufen, ganz speziell, und das hören wir jetzt nochmals, aus 1. Mose 12, die ersten paar Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, den werde ich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Aber Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. An Gottes Segen ist alles gelegen. Eine Überschrift von einem Psalm und das ist uns sehr nahe auf den Lippen. Und so will ich jetzt dieses Wort Segen aus diesem Text hervorheben. Im Verse 2 und 3 kommt dieses Wort Segen oder Segnen 5-mal vor. Also so viel wir Finger an einer Hand haben. Zuerst heißt es, ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Dann kommt der erste Teil, ich will segnen, die dich segnen. Dann der zweite Teil, das erste Segnen kommt dann leiser. Ich will segnen, die dich segnen. Und am Schluss, das fünfte Punkt ist dann, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Geh aus dem Land, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh, mach dich auf den Weg. Und das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen, diese Bewegung. Geh, mach dich auf. Das sehen wir bei Abraham, wir sehen es bei Isaac, wir sehen es bei Jakob, wir sehen es dann, Jakob geht nach Ägypten, Mose führt das Volk heraus, 40 Jahre Wüste, gehen, vorwärts gehen. Durchwandern. Und bei Jesus ist es ganz offensichtlich, wie war Jesus? Er war unterwegs, er war dauernd unterwegs. Deine Geschichten sind immer so, sie waren unterwegs. Nie in Eile, nie hastig, aber mit einem guten Schritt. So, dass es dem Langsamen nicht zu schnell war und den Schnellen nicht zu langsam. So ist Jesus unterwegs. Und so ist auch das Evangelium zu uns gekommen, durch Menschen, die sich aufgemacht haben. Mach dich auf, geh den Weg. Ursprünglich war die Familie von Abraham in Ur. Das ist unterhalb des Zusammenflusses von Euphrat und Tigris, ziemlich im Süden. Und jetzt sind sie nach Haran gekommen. Haran ist eine Handelsstadt. Und ein Bruder von Abraham heißt auch Haran. Das eine ist hebräische Sprache und das andere ist akkadische Sprache. Und die Wortbedeutung von Haran in der einen Sprache und in der anderen ist nicht dasselbe. Die Bedeutung der Stadt Haran, das könnte so viel heißen wie Karawane oder Reise. Für Abraham war das ungefähr der halbe Weg. Der halbe Weg ist Abraham mit seinem Vater und seiner Familie gegangen. Sie haben den halben Weg gemacht. Und dort sind sie gelandet. Dort ist dann auch der Vater von Abraham verstorben. Und die Brüder von Abraham oder der überlebende Bruder von Abraham blieb auch dort. Und später treffen wir ja dann noch den Laban an, auch in Haran, als er kommt und sich die Rahel holen will. Da ist auch in Haran. Haran ist eine Stadt der Götzenanbetung. Sie haben den Mondgott Sin, der Herr des Himmels, dessen Sichel unter den Völkern scheint. Laban, sein Name heißt der Bleiche, Albino. Wer die Sonne anbetet, der wird braun. Und wer den Mond anbetet, der bleibt bleich, der bleibt weiß. So war er ein Mondanbeter. Und wir sehen dann auch bei der Geschichte von Rahel, was hat sie noch mitlaufen lassen? So eine kleine, herzige Buddha-Statue, nein, ein Teraphim, hat sie mitlaufen lassen. Das war auch für die Mondanbetung. Das ist eben der Sinn, S-I-N geschrieben, nur mit einem in der Bibel. Der Herr des Himmels, dessen Sichel unter den Göttern scheint. Das hat sie mitlaufen lassen. Also es war ein Ort der Mondanbetung und Gott sagt, gehe raus. Und wenn ich jetzt das auch auf uns übertrage, das ist das Gehe raus. Wir können nicht geografisch heraus oder hinaus. Letzten Sonntag habt ihr jemanden verabschiedet, geografisch. Er geht oder sie sind gegangen. Ich kenne die Leute nicht, ich bin nicht über das Detail informiert. Ich hoffe, ich sage nicht Falsches. Aber das ist geografisch, das Gehe. Aber wenn wir jetzt herausgehen, dann müssen wir herausgehen oder hinausgehen vielmehr aus den Gedanken dieser Welt. Dieser Input hat mich sehr beeindruckt von dir, Sidonia. Überall sind diese Statuen. Was machen die bei uns? Auch in den Gärten. Ich habe an einem Ort geschafft, gearbeitet und das hat mir zu schaffen gemacht. Dann wurde ich immer beobachtet von seinem 2 Meter großen Buddha. Unangenehm. Da müssen wir raus, gedanklich müssen wir raus, uns fortbewegen, fort von dieser Mondanbetung, von dieser Götzenanbetung jeglicher Art. Es gibt noch viele andere Götzen, ich mag sie gar nicht aufzählen. Abraham wurde auf einen Weg gerufen, den er noch nie gegangen ist. Bis jetzt war er von Ur mit seiner Familie unterwegs bis Haran und jetzt soll er in Haran, das war für ihn wie der halbe Weg, soll er jetzt wieder nach Süden zurück, aber entlang dem Mittelmeer Richtung dem Jordan. So führt ihn Gott. Es ist nicht die Idee von Abraham. Er hat nicht gesagt, jetzt gehen wir mal vom Flachland in die Berge. Jetzt gehen wir in die Bündner Berge oder in die Berge von Kanaan. Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Das war nicht seine Idee. Gott hat ihn geführt. Er kam in ein Land, das er nicht kannte. Es waren dort andere Bedingungen. Man musste die Herden anders einteilen. Man musste mit dem Land viel vorsichtiger umgehen. Er kam von der Ebene in die Berge. Und die Bewohner dieser Gegend, die sprachen eine völlig andere Sprache. Und Vom Gewohnten kommt Abraham ins Ungewohnte. Abraham hat eine Zusage bekommen, jetzt komme ich zum ersten Punkt. Gott sagt, ich will dich segnen. Aber das hängt daran, nicht in Haran will ich dich segnen, sondern auf dem Weg in das Land, das ich dir zeigen will. Mach dich auf. Sobald du deinen Fuß auf den Boden setzt und aus der Stadt rausgeht, dann beginnt mein Segen. Da sind wir auch gerufen, wir dürfen nicht bleiben, wo wir sind, in dem Sinne, geistlich gesehen, sondern wir müssen uns nach dem Wort Gottes richten. Wir müssen das Wort Gottes täglich öffnen und es zu uns sprechen lassen und uns sagen lassen, mein Berg steht fest. Du hast mir einen festen Berg gemacht. Und in diese Richtung geht nun Abraham vom Flachland zu dem festen Berg. Und so kommt es dann auch, Gott segnet ihn. Zuerst wird er reich, dann wird er superreich. Die Herden, das ist wie heute unsere Konten, wo wir unser Geld horten. Das war das Vermögen, die großen Herden. Und zu seinem Sohn, dem Isaak, sagen dann die Nachbarn in Land Kanaan, zieh von uns weg, du bist uns zu groß und zu mächtig geworden. Wir können dich nicht mehr ertragen. Du bist so gesegnet. Das macht uns Angst. Du überrollst uns eines Tages. Du wirst die Überhand, die Übermacht ergreifen. Geh weg von uns. So wurde er gesegnet. Der zweite Punkt. Du sollst ein Segen sein. Bevor die Mauer fiel 1989, gab es einen Liederdichter und Pfarrer, der hat ein Lied gedichtet für ein Brautpaar, das er trauen durfte. Und dort sagt er im zweiten Vers, vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr beiden ein Segen für diese Erde seid. Der uns in früheren Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Und wisst ihr, was mit diesem Lied passiert ist nach der Hochzeit? Das kam in diese Gebetsbewegung. Ab 82 war eine Gebetsbewegung in der St. Nikolai-Kirche in Leipzig. Jeden Montag kamen dort Leute zusammen, zuerst 5, dann 7, dann immer mehr. Und die haben gebetet und gesungen und haben das Wort Gottes proklamiert. Und im 89 war diese Gebetsbewegung so groß, da waren 350.000 Leute zusammen. Und eines der tragenden Lieder war eben dieses neue Hochzeitslied, Vertraut den neuen Wegen. Das haben die aufgenommen. Und ihr wisst, durch Gebet ist diese Mauer, von der man immer gesagt hat, wenn die fällt, dann gibt es Krieg, ist ohne Blutvergießen niedergerissen worden. Durch Gebet. Vertraut den neuen Wegen. Gott will, dass wir ein Segen sind. Gott möchte, dass dort, wo wir sind, dass dort Segen fließt. Dass wir, wenn wir gefüllt sind mit Wort Gottes, dann sagen wir unserem Nachbarn auch ein gutes Gotteswort weiter. Er will, dass wir wirklich ein Segen sind, ein Wohlgeruch. Was habt ihr für einen Geruch? Ich bin ein Kind aus einer großen Familie, ein Tschupa-Kind, 8 Söhne, Entschuldigung, nicht übertrieben, 8 Buben, 3 Mädchen. Und der Platz, obwohl das Haus recht war, war doch der Platz manchmal etwas zu eng. Und wenn es dann zu eng war, dann ging man zum Bruder und sagt, schmöckst du wie's tötelet? Man verteidigt seinen Platz. Schmeckst du den Tod? Ja, was haben wir für einen Geruch? Sind wir ein Wohlgeruch vor dem Herrn? Haben wir eine Ausdünstung von Wort Gottes? Oder haben wir den Schweiß und der Sorgen dieses Alltags? wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir uns auf Jesus Christus konzentrieren und wenn wir zusammen sind, manchmal auch erst sehr eng, nach was riecht es dann? Es riecht sicher nicht nach Tod und Verwesung, denn Jesus Christus ist vom Grab auferstanden. Das Grab ist leer, da ist kein Verwesungsgeruch, denn Jesus Christus ist auferstanden. Das ist die gute Botschaft. Es riecht nach Salböl, es riecht nach Segen. Das ist die Umgebung, in der wir leben dürfen. Und das müssen wir immer wieder vollsaugen, auch eben so an einem Morgen im Gottesdienst, wenn wir zusammen singen, wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen auf Wort Gottes hören, dann werden wir voll von dem. Und das gibt ein Wohlgeruch. Lass mich ein Wohlgeruch sein vor dir. Und dann kommt der dritte Punkt. Ich will segnen. Jetzt ist das erste Segnen sehr stark betont. Ich will segnen, die dich segnen. Es gibt Bedingungen im Reich Gottes. Gott hat sein Wort an Verheißungen, aber auch an Bedingungen geknüpft. Ich will segnen, die dich segnen. Ist es euch auch schon aufgefallen, wie viele Bibelstellen davon reden, dass nicht nur Abraham und seine Nachkommen gesegnet werden, sondern dass eigentlich von Anfang an der Gedanke war, dass alle gesegnet werden sollen? Psalm 100 zum Beispiel. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Jauchzet dem Herrn alle Völker, alle Nationen, alle Generationen. Also in der Breite wie in der Länge. Alle sollen den Herrn preisen. Aber sie müssen zuerst vom Herrn hören. Jesaja 42, 6. Ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe zu dir zur Seite und rüste dich auf. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für die Völker. Also auch schon im Jesaja-Buch und schon viel früher, es war immer gedacht, dass das Volk Israel für alle Völker, für alle Nationen ein Licht sein soll. So machen sie es eben auch an einem der drei großen Feste. Sie befestigen Fackeln rund um das Tabernakel, um das Heilige und Allerheiligste als Licht für die Völker, die Nationen. Gott hat immer durch Abraham und seine Nachkommen die ganze Welt gemeint. Und dann den Vers, den müsst ihr euch gut merken, Jesaja 49, 6. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Also Gottes Gedanke ist, dass Jesus Christus, auf ihn hin ist Jesaja 49, 6 geschrieben, dass er ein Licht ist, eine heilsbringende Hilfe für uns Menschen alle. Alle Völker, die es gibt auf der Erde und alle Generationen von Adam bis zum letzten Menschen, der auf diese Erde geboren wird. Gott hat Bedingungen. Lesen wir jetzt nochmals im vierten Abschnitt. Zuerst heißt es, ich will segnen, die dich segnen. Jetzt geht es darum, wie stehen wir zum Volk Gottes? Und da aus diesem Vers leuchtet das heraus, wenn, dann. Ursache, Wirkung. Das ist ganz klar. Gesegnet werden die, die dich segnen. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen euch verständlich mitgeben. Unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht nur ein segnender Gott und liebender Gott und barmherziger Gott. Nein, er ist ebenso heilig, unbestechlich und gerecht. So groß ist der Herr, haben wir zusammengesungen. so groß. Und er hat Gewicht. Die Länder sind voll seiner Ehre. Das Wort Ehre und Gewicht ist im Hebräischen eins und dasselbe. Gottes Wort hat Gewicht. Wir waren 6 Jahre in Burkina Faso. Dort hat es eine Goldmine und die besuchten wir einmal. Und die haben dort dann 3/4 Liter Gold geschmolzen. Und beim Hinausgehen, es war natürlich alles hinter Gitter versiegelt und verriegelt, durfte jeder diese 3/4 Liter, eine Milchliter, 3/4, okay? Habt ihr das Maß? Gut. 1 Liter Gold wiegt 19,8, ganz genau. 19,8. Danke vielmals für die mutige Schätzung. 19,8. Also jetzt sind das 3/4 Liter, jetzt sind das rund 15 Kilo. Seid ihr aufgestanden? Und alle, vor mir, ich war der Letzte, vor mir, die kamen dann den Klumpen über und machten so. Alle. Und ich habe gedacht, passiert mir nicht. Ich habe ihn genommen. Die Größe, für unser Auge ist nicht darauf eingestellt. Wir haben das nicht im Blick. 15 Kilo. Gott hat Gewicht. Er lässt seine Ehre keinem anderen, keinem Buddha und keinem anderen. Er hat Gewicht. Die Länder sind voll seiner Ehre. Die Länder sind voll von seinem Gewicht. Wohl denen, die darauf achten und sein Wort tun und befolgen. Also Gott ist nicht nur liebend, segnend und barmherzig, nein, er ist heilig, unbestechlich und gerecht. Man darf zu Gott kommen, wie man ist, das ist klar. Aber Gott redet zu einem und ihr seht bei Jesus, er hat jedem das göttliche Wort gesagt. Niemand ging von Jesus weg, so wie er gekommen ist. Alle haben wirklich eine Veränderung erlebt. Sie haben gespürt, hier ist mehr als nur ein Prophet, hier ist der lebendige Sohn Gottes. Weil Jesus sagt zu einem jeden von uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Den kennt ihr, den Vers aus Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg führt über das Kreuz. Das kommt nochmals am Schluss. Der Weg führt über das Kreuz, über den Gekreuzigten. Gott hat allem eine Ordnung gegeben und die Ordnung gilt. Gottes Ordnung gilt. Zurzeit haben wir, nein, nicht zurzeit, wir haben viele Juden bei uns in Davos und in Klosters. Das ganze Jahr. Oft sind es Säkulare oder man sieht hier 2 Gebetsstreifen nach unten, diese Fransen. Es gibt wenige, die eine Kippa tragen, aber jetzt haben wir Massen von Juden, wirklich massenhaft. Die füllen alles, die füllen unsere Läden, die füllen unsere ÖV, die sind überall. Und jetzt, wir wissen, es ist nicht nur schön, aber es sind Söhne Abrahams und Töchter Sarahs. Und jetzt sind wir herausgefordert. Was denke ich, was sage ich? Ihr wisst ja, Davos, Klosters, dort hat es Lärchen. Bäume. Und es gibt auch einen Schmarotzer, der heißt Lärchenwickler. Und so werden dann von unseren Leuten die Juden genannt. Lärchenwickler. Schmarotzer. Man hat völlig falsche Vorstellungen. Und es ist klar, sie kommen daher, man sieht ihnen an, dass sie orthodox sind. Sie haben die Ostkleidung. Das ist ganz klar. Die säkularen Juden oder die gemäßigten Juden, dort sieht man es nicht unbedingt, dass sie Juden sind. denn sie sind gekleidet wie wir, verhalten sich wie wir. Aber die Orthodoxen, dort sieht man ganz klar an ihrer Kleidung, an ihrem Verhalten, den großen Familien und auch das sippenhafte Verhalten. Das kann aufstoßen, aber das berechtigt uns nicht, sie nicht zu segnen. Denn es heißt, ich will fluchen, die dir fluchen. Und das Wort ist eigentlich zu stark, das Fluchen. Es heißt, wer dich geringschätzig behandelt, dem werde ich den Segen entziehen. Das kommt dem hebräischen Text viel näher. Wer dich geringschätzig behandelt, dem werde ich den Segen entziehen. Und so sind wir aufgerufen als Christen, als Menschen, die an Jesus Christus glauben, den Sohn Gottes, den Sohn von Abraham und von David, dass wir unser Verhalten eben ändern. Ich bekam für diese Aufgabe eine schwere Last vor 5 Jahren. Im November sind es jetzt 5 Jahre, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, was alles läuft in Davos. Als Leitergebet Graubünden wurde ich eingeladen nach Rotkreuz. Dort war eine Versammlung. Wir haben viel über das Judentum gesprochen. Und da hieß es eben auch, wir sollen die Juden beginnen zu ehren. Die Juden zuerst. Sonst will Gott unseren Lobpreis nicht hören. Er mag unseren Lobpreis nicht hören, wenn wir die Juden nicht an erster Stelle stellen. Das war das Wort, das ich gehört habe in Rotkreuz. Auf das hin haben wir begonnen zu forschen, was in Davos war. Und ich kann euch sagen, ich habe eine Schwiegertochter, ist in Davos geboren, aufgewachsen, alle Schule gemacht, einen Schwiegersohn, dasselbe. Die haben nie etwas gehört über die NSDAP, dass von Davos aus die ganze NSDAP in der Schweiz geleitet wurde, dass dort auch viel Fehlleitung war, dass man viele Juden bedrängt hat, dass man gesagt hat, das Boot ist voll. Und es von anderen Ländern, anderen Völkern hat man Tausende aufgenommen. Und bei den Juden, da weiß man es nicht genau, die Minimalschätzung ist bei 4.000, dünkt mich eine geringe Zahl, und die Maximalschätzung ist 21.000 während dem Zweiten Weltkrieg, die hier in der Schweiz interniert waren. Also eine kleine Zahl, wenn man vergleicht mit Amerikanern, die da waren, oder Franzosen und anderen, das ist eine kleine Zahl. Und man hat gesagt, das Boot ist voll, nur bei den Juden. Man hat ihnen einen Judenstempel gegeben, an die Grenze gestellt, in den sicheren Tod weg. Und das haben wir begonnen aufzuarbeiten. Und jetzt am 6. April, dafür möchte ich auch kurz Werbung machen, ich habe dann die Flyer da, ich stehe dann am Ausgang und gebe sie euch gerne. August, jawohl, ich habe es anders gesagt, einfach 5. Marsch, 6. August, 13.15 Uhr im Kurpark. Wir werden wieder dort sein und ich bin immer wieder unterstützt worden, oder wir sind unterstützt worden, vom Heinzenberg, vom Domlesch, vom Schams, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Betet auch für gutes Wetter, angenehmes Wetter, dass wir diesen Anlass durchführen können. Es wird wieder wie alle. Im Vorfeld bin ich immer zitternd und zagend und bittend und suchend und klopfend. Und nachher muss ich sagen, so stark. Der Herr hat gesegnet. Und da wollen wir wirklich ein Zeichen der Freundschaft setzen zu den Juden. Und ein Zeichen gegen Antisemitismus. Das wird an diesem Tag Thema sein. Es wird ein reiner Open-Air-Anlass sein, weil wir keinen verfügbaren Raum mehr bekommen können, den wir auch bezahlen könnten. So wollen wir unsere Freundschaft ausdrücken zu den Juden gegenüber. Und das Wachhalten, unsere Kinder, die sind jetzt zwischen 33 und 43, die wissen bereits nichts mehr viel über den Holocaust. Und dann unsere Enkel erst. Der Älteste ist jetzt, wird 18. Ja, wird 18. Was weiß er? Das müssen wir wachhalten, dass es in den Schulen wieder gesagt wird, der Antisemitismus, dass das einfach wachgehalten wird. Wir dürfen nicht schweigen. Gott hat Wächter auf die Mauern Zions gestellt, die Tag und Nacht Gott daran erinnern sollen, an seine Verheißungen. Und da sind wir gerufen als Beterinnen und Beter, so wie die anderen in Leipzig in der Nikolaikirche zusammenkamen, zu beten, bis die Mauer gefallen ist. So wollen auch wir beten und auf den Zinnen Jerusalem stehen und Gott daran erinnern, dass er sein Volk aus dem Gefängnis führen will in die Freiheit. Das ist unser konkreter Auftrag. Und jetzt kommen wir auf den Berg. Gott sagt zu Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Und das ist auch wieder, also in der Breite alle Völker, aber auch alle Generationen von Adam bis am Schluss. Also in beide Dimensionen hin. Worin besteht der Segen, der durch Abraham zu uns gekommen ist oder zu uns kommt? Abraham war ein Flachländer, ein Unterländer, das haben wir schon gesagt. Er war kein Bergler. Aber er gehorchte der Stimme Gottes. Er machte sich auf den Weg. Und er machte sich auf einen Weg, der auf den Berg führt. Er hatte zuerst einen Sohn nach dem Fleisch geboren, mit der Hagar. Aber Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben. Du wirst, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben von der Sarah. Der Sohn, den Sohn der Verheißung wirst du in einem Jahr auf deinen Knien halten. Und dann sagt Gott zu Abraham, nimm deinen geliebten Sohn, den Sohn der Verheißung, und geh an einen Ort, den ich dir zeigen will. Nimm Holz mit, bring ihn als Opfer dar. Und wer ist jetzt, wer führt? Hat Abraham eine Vision und sagt, ich gehe mal in die Berge, schau mir das alles an? Oder sagt Gott nicht viel mehr, ich führe dich, ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst, und ich zeige dir den Berg ganz oben, und dort sollst du den Sohn auf den Altar legen. Und kennt ihr den Ort? Darf ich den Namen hören vom Berg? Moria. Gott sorgt vor. Gott wird versorgen. Moria. Und er kommt dorthin, ihr kennt die Geschichte, ich muss sie nicht lange erklären, legt seinen Sohn auf den, baut den Altar, legt den Sohn drauf und dann kommt die Stimme und sagt, halt, dein Sohn soll nicht sterben. Und er findet ein Opfer, opfert dort. 1000 Jahre später, David, er kommt auf diesen Berg, der gehört den Jebusitern jetzt. Und er kauft ihn ab, den Jebusitern. Weil Gott hat ihm gesagt, hier sollst du mir ein Haus bauen. Aber nicht du, sondern dein Sohn soll dies tun. Und so können wir lesen in 2. Chronik 3,1, 2. Chronik 3, Vers 1. Dann begann Salomo auf dem Berg Moria in Jerusalem, das Haus für den Herrn zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater David bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna der Herr erschienen war. Gott selber hat sich diesen Ort ausgesucht. Das ist nicht Abrahams Idee, das ist nicht die Idee von David, noch viel weniger die von Salomo. Es ist Gottes Idee. Und jetzt führt der Weg über das Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Gott sagt, es gibt keine Versöhnung auf dieser Erde. Es braucht das Lamm Gottes. Und Jesus wird geboren und der Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden hinwegträgt. Jesus ist dieses Opferlamm. Als sie in Ägypten waren, da war ein Lamm und das Blut musste an die Türen gestrichen werden, oben seitlich. Und der Würgengel geht vorbei, weil Blut da war. Sie wurden verschont wegen dem Blut des Lammes. Aber es kommt ein Moment, da muss die Sünde weg. Da muss ein Ende gemacht werden mit der Sünde. Und Johannes sagt, das ist Gottes Lamm, welcher die Welt Sünde hinwegträgt. Eine ganz spezielle Kombination. Normalerweise ist ein Ziegenbock, der an Yom Kippur-Tag in die Wüste geschickt wird und dort umkommt mit den Sünden des Volkes. Und jetzt wird ein Lamm genommen und es muss diese Sünden wegtragen wie der Sündenbock. Und darum ist Jesus auch nicht auf dem Altar im Allerheiligsten oder im Heiligtum geopfert worden, sondern er wurde hinausgebracht nach Golgatha. Und dort ist er für uns gestorben. Dort hat er mit der Sünde ein Ende gemacht. Der Sohn von Abraham musste nicht sterben auf dem Berg Moria. Gott hat sich ein Opfertier vorgesehen. Aber was Gott von Abraham verlangt hat, das gibt er selber. Er gibt seinen Sohn. Wisst ihr, was das heißt? Seinen Sohn geben. Den Sohn der Verheißung. Gott gibt seinen Sohn. Und so macht er mit unseren Sünden ein Ende. Und so ist es auch noch bis heute. Die Juden, die fragen nach Zeichen. Bist du ein Prophet? Dann mach ein Zeichen. Mose hat auf den Stein geklopft, da kam Wasser raus. Elisa, der hat mit dem Stecken auf das Wasser geschlagen. Da schwamm die Axt oben auf. Zeig uns ein Zeichen, dann wissen wir, du bist ein Prophet. Und die Griechen, die sagen, ach, dummes Zeug. Wir wollen Weisheit. Wir wollen etwas wissen. Der Mensch ist doch gut. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Goethe. Okay. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Okay. Überforderung. Sind wir edel? Manchmal vollbringen wir wirklich edle Taten. Wirklich. Aber edel von Grund auf sind wir. Auf jeden Fall ich nicht. Also die Juden, die fragen nach Zeichen, die Griechen nach Weisheit. Und jetzt stehen wir hier und wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Die Juden, die regen sich tödlich auf über diese Botschaft. Die, sage ich jetzt, Juden, die Jesus eben noch nicht kennen, nicht die sogenannten messianischen Juden, die sind sich bewusst, Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweggetragen hat. Und sie verehren ihn als den Gesalbten, als den Messias. Aber die anderen, die sind wie blind für diese Botschaft. Auch wenn sie sie hören, es geht nicht in die Ohren. Es geht nicht in ihr Herz. Sie verstehen es nicht. Sie ärgern sich. Und die Juden sagen, das ist doch alles dummes Zeug. Warum soll ein Gerechter für die Ungerechten sterben? Warum soll jemand kommen und meine Schuld auf sich nehmen und sterben, damit ich frei bin? Das ist für viele Menschen zu hoch. Oder zu einfach. Da müssen wir uns ja gar nicht anstrengen. Wenn ich irgendeinen Gott kaufen kann, dann habe ich eine Ausgabe getätigt, ich habe eine Figur, ich habe etwas Greifbares, ich gebe mir Mühe, ich bin edel, ich bin hilfreich. Und dann habe ich etwas getan. Dann werde ich erlöst. Und Gott sagt, nein, reicht nicht. Viel zu wenig. Es braucht mehr. Darum ist Christus eben der Gekreuzigte, der Weg geht nur über Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweggetragen hat. Amen.